Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
Lothar Riemer, hallo.
Philipp Bückmann, ich grüße dich und alle, die uns zuhören. Servus beieinander.
Heute heißt es Lothar und Bianca auf Streife. Aber Lothar, bevor wir mit Bianca auf Streife gehen, eine Sache ist wichtig. Es hat Feedback gegeben von einem Hörer bezüglich einer Äußerung von dir. Da ging es um das SEK.
Genau. Und der Tristan, auch Polizist, der uns immer zuhört, hat sich da sehr positiv auch geäußert und eine Kritik geübt. Zu Recht, finde ich auch toll, sollen die Leute auch gerne machen. Sondereinsatzkommando ist überaltert. Spezialeinsatzkommando heißen die. Ich bin halt noch ein bisschen befangen in meiner alten Ausdrucksweise. Das war so, aber er hat natürlich vollkommen recht. Und deswegen Spezialeinsatzkommando. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft dann dementsprechend auch ganz richtig tituliere.
Also SEK Spezialeinsatzkommando.
Genau. Nun, jetzt legen wir los mit unserer Bianca.
Genau, Lothar und Bianca auf Streife. Lothar, wann warst du denn mit Bianca auf Streife und wo?
Ja, Bianca ist in unsere Schicht gekommen zum Olympiapark. Und eine so der ersten, soweit ich mich entsinnen kann, ersten weiblichen, uniformierten Kollegen, Kolleginnen. Und wir sind zusammen unter anderem Streife gefahren. Wir waren in der Schicht fast 12 Leute. Und in wechselnder Besetzung. Und mit Bianca bin ich halt auch ab und zu gefahren. Und jetzt muss ich ein bisschen rückblickend sagen, warum ich speziell jetzt das ist mit der Bianca, weil wir hatten ja mehrere Frauen in der Schicht auch. Aber ich habe eines Tages, das war so Anfang der 90er Jahre, ging das so ein bisschen los. Vielleicht sagt dir etwas dieser Ausdruck, Philipp, Broken Windows Theorie. Sagt dir der noch was?
Sagt mir was, weil du es mal angesprochen hattest, aber ich kann dir nicht sagen, was ja, das genau bedeutet.
Naja gut, das kam rübergeschwappt aus Amerika, vor allem aus New York, als diese, sage ich jetzt mal, richtige Verwahrlosungen in den Stadtteilen losgegangen ist und sich überlegt hat, wie kann man da entgegentreten. Und New York war zu der damaligen Zeit ein richtiger Hotspot und viele Touristen sind auch gar nicht mehr nach New York, weil die Kriminalität wahnsinnig hoch war. Es gab dann damals den mittlerweile sehr in Verruf geratenen Bürgermeister Rudolph Giuliani. Der ist jetzt ein bisschen mit dem Donald Trump ein wenig in Verruf geraten, hat selber Prozesse am Hals, aber der war Bürgermeister und der hat diese Zero Tolerance, also diese Null-Toleranz eingeführt. Sehr viele Polizisten eingestellt und viele haben gesagt, gnadenlos. Ja, er hat halt Straftaten, vor allem auch so Straßenkriminalität massiv bekämpft, weil er gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir Städte wieder lebenswert machen. Und damit diese Landflucht eventuell auch ein bisschen gebremst wird. Und ja, das hat sich dann auch unter anderem nach Deutschland herüber, oder ist nach Deutschland rübergeschwappt. Und man hat sich dann auch so Gedanken darüber gemacht. Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, wir sind ja mit Graffitis damals, da ging das so los, auch mit Graffiti in den Zügen, auf den Zügen, Häuserwänden, alles Mögliche. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um?
Naja. War das so 80er Jahre?
Ja, das ging so in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war das so ein bisschen der Höhepunkt. Und man sich dann überlegt hat, wie geht man damit um? Das war so ein ganzes Paket, auch subjektives Sicherheitsgefühl stärken. Wie bringt man mehr Polizei auf die Straße? Erkennbarkeit der Polizisten und alles solche Dinge. Und im öffentlichen Verkehr, also ÖPNV, wie können wir da mehr Sicherheit reinbringen? Alles solche Gedanken. Und ich habe da als relativ junger Polizist mir auch mal so Gedanken darüber gemacht, wie ich innerhalb unseres Revierbereiches oder Polizeiinspektionsbereiches, wir haben ja 320.000 Leute betreut, was man da so eigentlich verändern könnte. Es hat mich damals fasziniert. Ich habe da viel darüber gelesen, auch im Spiegel. Und dann habe ich einen Verbesserungsvorschlag geschrieben. Mehrere Seiten über verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Dann habe ich das meinem Dienstgruppenleiter, meinem lieben Hans, an dieser Stelle herzliche Grüße, Hans, falls du zuhörst. Wir hatten einen super tollen Dienstgruppenleiter, wirklich menschlich, aber auch fachlich. Dem habe ich das lesen lassen, weiß ich noch, in der Nachtschicht, war wegen Ruhe, na, dass ich es durchgelesen habe, und gesagt, hast du einen Auftrag gekriegt? Das ist ja ein Wahnsinn, was hast du da zusammengeschrieben? Naja. Nee, hat mich interessiert. Ich habe mir gedacht, mache ich mal einen Verbesserungsvorschlag. Jedenfalls, um die Sache jetzt abzukürzen, das ging natürlich durch alle möglichen Instanzen, ist er weitergeleitet worden, der Polizeipräsident hat dann zu dem jungen, dynamischen Dienststellenleiter im Olympiapark gesagt, lass uns den Riemer mal machen, das probieren wir mal aus. Und eine dieser Sachen war eben, dass ich gesagt habe, wir brauchen im öffentlichen Verkehr, also ÖPNV, öffentlicher Personen- und Nahverkehr, wie es ja offiziell heißt, brauchen wir eine Streife, die sich speziell um diesen Bereich kümmert. Und zwar ansatzmäßig nicht nur für einen speziellen Bereich, sondern grundsätzlich. Das heißt, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren, in Zivil, in Uniform, am Wochenende, unter der Woche, nachts, Kontakt halten zu den Kioskbesitzern und so weiter. Ja, und das ist positiv beschieden worden. Und ich sage, mach mal. Und dann hat mein Dienststellenleiter gesagt, du Lothar, wie schaut's aus? Du sollst das machen. Suchst dann noch einen Partner raus, dem du vertraust, wo du auch das Gefühl hast, das funktioniert. Und die Bianca, es muss ja zwischenmenschlich passen, weil wir waren ja da wirklich Tag und Nacht unterwegs. Und habe ich zu Bianca gesagt, du, wie schaut's aus? Bianca, hast du Lust? Magst du da mit? Und das war so eine, war oder ist, ich habe sie ja jetzt nach über 30 Jahren letztens mal wieder getroffen, haben wir Dienstgruppenleiter festgemacht und immer noch jung, dynamisch, nicht mal ganz so jung, aber immer noch dynamisch. Und dann haben wir losgelegt. Also wir haben uns einen Plan ausgedacht, wir haben uns überlegt, wie wir es machen. Ja, und dann sind wir wirklich da mit dem Bus gefahren, mit der U-Bahn, wir sind mit den Trambahnen, also alles, was in unserem Bereich so war, sind wir gefahren. In Uniform, in Zivil, wir sind nachts gefahren. Größtenteils natürlich nachts, weil die Kriminalitätsrate logischerweise ums mehr los ist. Aber warum erzähle ich das alles? Weil wir brutal viel Aufgriffe gehabt haben. Also nicht große Schwerkriminalität, verstehst du? Ich will jetzt nicht hier den großen Zampano spielen und was wieder. Aber weißt du, die Kleinkriminalität ist ja auch etwas, was den Bürger belastet. Und das hat solche Wellen geschlagen, auch dass wir in der Zeitung waren. Weil wir zum Beispiel immer im Untergrund die Kioskbesitzer angesprochen haben. Ne? Wir sind also Streife gelaufen, wenn man in Uniform unterwegs war, ganz bewusst auch immer mit einer weißen Mütze, damit man möglichst bald schon erkannt wird, also einfach Erkennbarkeit, subjektive Sicherheit verbreiten. Wenn ich einen Polizisten sehe, fühle ich mich ja in der Regel etwas sicherer. Und die Kioskbesitzer, weißt du, die sitzen den ganzen Tag in ihrem Kiosk und die sehen alles Mögliche, wirklich. Und die liefern dir, wenn du mit denen einen guten Kontakt hast, liefern die dir halt ganz tolle Informationen, weißt du? Und das waren solche Leute, die uns auch, sage ich jetzt mal, Sachen zugespielt haben.
Wie bist du denn überhaupt auf dieses Konzept gekommen? Hast du dir das selber aus den Fingern gesogen oder hast du da ein bisschen recherchiert? Gibt es in anderen Ländern der Welt oder vielleicht auch in New York ähnliche Projekte? Wie bist du da genau vorgegangen?
Ja, also es hat halt damals Schlagzeilen gemacht mit dieser Broken Windows Theorie. Die haben wir jetzt ganz aus dem Auge verloren. Die möchte ich natürlich noch schnell erklären. Es ist eigentlich relativ simpel, was auch jeder nachvollziehen kann. Du kennst sicherlich bei dir in Münster die eine oder andere Stelle, da steht ein geparktes Fahrzeug, ein altes Schrottfahrzeug, ne?
Ja, da gibt's auch welche, da ist gar kein Kennzeichen mehr dran, auch schon mal gesehen.
Genau, na klar. Das Auto ist kaputt gegangen, sind vielleicht auch Ausländer auf dem Weg nach Hause, ist das Auto kaputt gegangen, lassen es einfach stehen. So, wenn das Auto jetzt nicht wegkommt, dann passiert Folgendes. Da kommen Jugendliche, irgendwelche Besoffene oder was auch immer, treten den Außenspiegel ab, treten in die Seitentür rein, kratzen ein wenig. Der eine oder andere baut vielleicht nochmal ein Licht aus, weil er es brauchen kann. Was auch immer. So, das Auto verschlechtert sich immer mehr. Und jetzt kommen wir zu dieser Broken Windows, also zum gebrochenen Fenster. Als nächstes werden die Scheiben eingeschlagen. Der nächste ist, es werden Sachen aus dem Auto rausgestohlen. Gestohlen, Fensterscheiben sind sowieso zerschlagen. Da nehmen die Leute sich, was sie vielleicht da drin meinen, noch gebrauchen zu können. Und der nächste Schritt ist, die Leute legen da drin ihren Müll ab. Also das ist eine Regelmäßigkeit, die so die Soziologen festgestellt haben. Und wenn du selber mit offenen Augen so ein bisschen durch die Welt fährst, stellst du das in vielen Städten auch fest. Ne? Es gibt da so Orte, wo dann solche Sachen eben passieren. So, und jetzt kommt das, was in Wohngebieten dann passiert. Dann steht ein zweites Auto da. Da stellt er auch sein Schrottauto ab, weil er sich denkt, naja gut, wer das erste, da steht schon eins, da stelle ich noch eins hin.
Das ist ja genauso, wenn irgendwie irgendwo Müll liegt, irgendwelche Müllsäcke, dann denkt jemand anders, Mensch, da stelle ich, kann ich meinen Müll auch hin platzieren. Irgendwie alte Autobatterien. Ich habe das auch schon mal erlebt in einer Werkstatt nachts. Ich habe mal in einer Tankstelle gearbeitet und die hatten auch eine Werkstatt und nachts hat irgendwer immer seine Autobatterie da gebraucht hingestellt. Keinen Bock auf die Entsorgung gehabt, war wahrscheinlich eine Zeit, da gab es auch keinen Pfand drauf. Und man hat dann gemerkt, das haben manche so als Anreiz genommen, ihre alte Autobatterie da auch hinzustellen.
Genau, und das kannst du auf Graffiti genauso machen, ne? Wenn du an der Hausmauer Graffiti hast, dann dauert es nicht lange, ist das nächste dran. Also das ist etwas, was man eben mal soziologisch, glaube ich, nennt man das so, untersucht hat. Und das Problem ist, wenn dann ein Auto steht und das zweite Auto und das dritte Auto, dann fängt die erste Familie an, aus dem Wohngebiet, die sie es leisten kann, wegzuziehen. Dann zieht die nächste Familie weg und die nächste Familie. Dann werden die Häuser verkauft. Weil mehrere Häuser dort verkauft werden, fallen die Preise. Wer kann sich dann dort eine Wohnung leisten? Leute mit weniger Geld, weniger Bezahlung. Also das Wohnviertel kippt nach unten ab.
Wird ein sozialer Brennpunkt.
Richtig. Und das hat man eben so untersucht und das ist diese Broken Windows Theorie. Es fängt mit einem gebrochenen Fenster an. Und diese ganze Geschichte, das ist natürlich eingebettet in mehrere flankierende Maßnahmen. Ne? Brauchen wir ja nicht reden. Das ist ja nicht nur, dass man das Auto wegmacht. Aber eine dieser Maßnahmen ist, zum Beispiel ich kann es jetzt nur von Bayern her sagen, es gibt relativ schnell diesen roten Punkt auf dem Auto und wenn das Auto nicht wegkommt oder weg ist innerhalb dieser gesetzten Frist, dann wird es abgeschleppt, ist weg, wird verwertet.
Ich kenne das vom Ordnungsamt bei uns, die machen da einen Aufkleber drauf und es kommt ja noch dazu, wenn TÜV abgelaufen ist, dann gibt es eh in Anführungsstrichen Ärger wegen Versicherung und so, nur wenn gar keine Kennzeichen dran sind, dann läuft irgendwann eine Frist ab. Und das Ding wird einfach dann weggeschafft, nach dem Motto, das ist in einem öffentlichen Verkehrsraum und hat gar keine Kennzeichen.
Genau. Und wirkt subjektiv natürlich verwahrlost. Auf einem Parkplatz. Jetzt fährst du abends auf so einem Parkplatz, der womöglich noch gar nicht oder nur schlecht beleuchtet ist und stellt fest, da stehen lauter solche Schrottautos rum. Wie fühlst du dich als Frau oder als Mann auch? Aber Frauen ja von Haus aus sicherlich oftmals ein bisschen ängstlicher. Und wie fühlst du dich da, ne?
Unsicher, ne?
Ja, klar. Das ist dieses subjektive Sicherheitsgefühl. Also deswegen muss der Parkplatz kein Brennpunkt für Straftaten sein, aber subjektiv. So ist es in Unterführungen, die mit Graffiti vollgemalt sind und wo die Lampen nicht richtig funktionieren. Alle solche Dinge, wo man eben feststellt, da fühle ich mich unwohl. Und das hat man versucht, mal auch aus Amerika aus zu übernehmen. Ich kann mir nur entsinnen, übrigens, die Bianca hat mir das dann auch bestätigt. In New York war zum Beispiel dann an jeder U-Bahn-Station ein Polizist gestanden, ein Uniformierter. Also das war eine massive Aufwertung der Sicherheitskräfte in New York und die konsequente Bestrafung.
Also diese Broken Windows Theorie, die Theorie der zerbrochenen Fenster, die zeigt einen Zusammenhang zwischen dem Verfall, der Verwahrlosung von Stadtgebieten und der Kriminalität.
Genau, so ist es. Weil wenn die Verwahrlosung losgeht, passieren eben dort auch Dinge, weil dort zum Beispiel die Sozialkontrolle nicht so groß ist und so weiter. Es siedeln sich halt Drogendealer an, Verbrecher, Gangs, alles Mögliche. Also das läuft ja immer dann auch parallel.
Und was man dagegen tun kann, ist halt diese Null-Toleranz-Strategie, obwohl Null-Toleranz-Strategie klingt für mich so ein bisschen hart, aber wie kann man das genau erklären? Ist das einfach mehr Präsenz überall da sein, wo man die Polizei nicht vermutet?
Ja, aber vor allem Null-Toleranz gegenüber Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Also nicht einfach nur weggucken, sondern sagen, du hast jetzt das oder das gemacht und jetzt kommt die Strafe. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Also das war etwas, was eben in New York dann so der Vorreiter war, wo der Giuliani gesagt hat als Bürgermeister, wir gucken nicht mehr weg. Und wenn der Penner zum dritten Mal auf den Boden spuckt, dann guckt man nicht wieder weg, sondern ich übertreibe es ein bisschen, aber du weißt, was ich damit sagen will. Und dann wird er halt verknackt, dann zahlt er ein Bußgeld oder herumlungern.
Hat das denn funktioniert in New York?
Ja, ja. Ich sage ja, die Kriminalitätsrate ist dramatisch heruntergegangen. Parallel dazu gestiegen sind wieder die Tourismuszahlen. Das ist einfach eine Sache, die, ich will mal sagen, immer parallel läuft. Wenn du heute ein Ort bist, der auf Tourismus Wert legt, dann musst du bestimmte Parameter und bestimmte Kriterien schaffen, damit diese Touristen kommen. Und ein großes Kriterium unter anderem ist Sicherheit.
Lothar, jetzt kommen wir von der Broken Windows Theorie nochmal zu Bianca. Also du hast dir Bianca als Streifenpartnerin ausgesucht. Frauen bei der Polizei ist ja viele Jahrzehnte nicht selbstverständlich gewesen.
Nee, zumal nicht in Bayern. Solange der Ministerpräsident Franz Josef Strauß noch gelebt hat, er ist ja quasi als Ministerpräsident nicht abgetreten, sondern ist er dann verstorben an einem Herzinfarkt, hat er gesagt, also solange er Ministerpräsident ist, wird es in der bayerischen Polizei keine weiblichen uniformierten Kräfte geben. Kriminalpolizei gab es ja schon, damals sogenannte WKP, weibliche Kriminalpolizei. Und das war so. Und der Strauß ist verstorben. Und ein paar Monate später hieß es, okay, jetzt stellen wir auch uniformierte Frauen ein. Und die kamen dann. Und ich sag mal, haben einen frischen Wind in die Polizei gebracht. Natürlich mit vielen Ressentiments belastet. Ganz klar.
Ich wollte gerade fragen, ich meine, das Olympiapark-Viertel ist natürlich ein Viertel, ich würde sagen, ja, ein Brennpunkt-Viertel. Gab es da nicht manche, die gesagt haben, Mensch Lothar, und dann nimmst du dann Bianca mit als Frau?
Ja, aber das war dann schon, also die ersten, sage ich jetzt mal, ersten Jahre, bis die ersten Frauen dann so aus der Ausbildung, war ja 2,5 Jahre Ausbildung und dann nochmal bei der Bereitschaftspolizei in der Regel, wie die sich etabliert haben, war das dann weniger. Aber nochmal, die Ressentiments waren natürlich da. Sind die Frauen vielleicht zu schwach? Sind sie zu weich? Können sie sich überhaupt dann Respekt verschaffen? Können sie denn überhaupt da so eine schwere Dienstwaffe tragen? Und lauter so ein Kokolores, weißt du? Und ich war ja da am Olympiapark auch über 6 Jahre Praxisbegleiter. Nur von Frauen, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich mal. Mein Chef hat damals mal, ist verheiratet mit 3 Töchtern. Da bist du vielleicht so der richtige Mann, um die jungen Frauen da heranzuführen. Du hast vielleicht eher weniger Verständnis. Ja, und meine Erfahrung war, egal ob klein oder groß, etwas kräftiger oder dünn, es kommt auf die Persönlichkeit drauf an. Und Bianca zum Beispiel, das ist auch so eine etwas kürzere, ne? Also nicht klein, sondern kurz. Napoleon war ja auch etwas kürzer, aber nicht klein, ne? Hat er ja drauf großen Wert drauf gelegt. Und Bianca hat aber kräftig zugelangt. Also das war auch so eine, deswegen habe ich dann auch zu ihr gesagt, Bianca, hast du Lust, da mitzumachen? Weil wenn wir alleine da in der U-Bahn unterwegs sind, da müssen wir schon damit rechnen. Ich erzähle ja noch ein paar Geschichten dazu auch, dass dann vielleicht schon auch mal zur Sache geht. Ne?
Aber ich höre schon raus, zu der Zeit, als dann die Entscheidung gefallen ist, dass du mit Bianca auf Streife gehst, da waren keine großen Vorbehalte mehr. Da wurde gesagt, Mensch, Lothar, mach mal mit Bianca.
Genau, also da hat weder ein Chef noch sonst irgendwer gesagt, was ist mit einer Frau oder so. Nee, das gab's dann nimmer. Und ich muss also auch mein Dienstgruppenleiter eben und mein Dienststellenleiter, das waren weltoffene Leute. Also das es gab natürlich schon innerhalb der Polizei auch noch so die Ewiggestrigen, nenne ich die immer, ne? Aber die Zeiten ändern sich zu Recht auch und ja, man muss halt auf bestimmte Gegebenheiten einfach auch eingehen. Und deswegen, ja, war problemlos. Naja, jedenfalls sind wir losgezogen, Bianca und ich, ne? Und haben halt bestimmte Dinge natürlich erlebt. Ich habe ja gesagt, wir haben ja auch Festnahmen gehabt, beziehungsweise eben auch nicht nur Festnahmen, also Straftaten, sondern halt auch Ordnungswidrigkeiten, ne? Illegale Plakatierereien zum Beispiel von irgendwelchen Werbeleuten, wo sich dann eben auch die Stadt bedankt hat bei uns, weil wir solche Sachen gemacht haben.
Und Lothar, wir sprechen über konkrete Fälle, die du zusammen mit Bianca auf Streife erlebt hast in der nächsten Folge. Lothar, bis hierhin vielen Dank. Bis in 2 Wochen.
Freut mich, Philipp, wenn wir da weitermachen. Alles Gute euch und bleibt mir gesund. Servus.